Heute bei All You Can Stream. Eine Biopic-Serie über das größte Genie der Musikgeschichte. Eine deutsche Westernproduktion, die ganz ohne Bully, Gags und Manitou auskommt. Das lang erwartete Regiedebüt der besten Schauspielerin ihrer Generation. Und im Interview Kostja Ullmann und Alicia von Rittberg über Miss Sophie. Die beiden Schauspieler verraten uns, wie sie sich mit ihrer Prequel-Serie an den legendären Silvester-Sketch Dinner for One gewagt haben. All You Can Stream, dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz und gar unweihnachtlichen Ausgabe von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Wobei ganz unweihnachtlich wird es nicht, weil eins der Themen sich tatsächlich ein bisschen mit Weihnachten beschäftigt. Aber wir haben zumindest keine reine Weihnachtsepisode mit dabei. Und ich muss ehrlicherweise sagen, es ist gerade auch alles überall sehr, sehr weihnachtlich. Deshalb fühlt euch wohl, wenn ihr eine kleine Pause braucht. Herzlich willkommen, Micha, falls du auch eine Pause brauchst.
Ich brauche immer eine Pause, aber weihnachtlich doch, ich finde schon. Also allein unsere weihnachtliche Stimmung, selbst wenn wir jetzt keinen klassischen Weihnachtsfilm oder eine Weihnachtsserie dabei haben, ich fühle mich weihnachtlich. Weihnachtsbaum steht schon, alles gut.
Ich wollte gerade sagen, da im Hintergrund der Weihnachtsbaum, die Weihnachtssterne am Fenster, alles okay. Jetzt, ach, ist ja, so viel zu der Pause.
Nicht ganz.
Also, ich habe ein Thema mitgebracht für den Anfang, was mir
immer
so ein bisschen...
Immer gut. Hat sich bewährt.
Uns gehen die Themen irgendwann noch aus, ne? Nee, tun sie nicht. Wir
das
haben ganz, ganz viel zu besprechen und ganz, ganz viel, über das wir uns austauschen können. Und zwar über Musik. Und zwar haben wir eine Produktion mit dabei, die wir später auch noch namentlich nennen, aber eine deutsche Produktion, wo ein sehr, sehr bekannter Name in Sachen Musik im Abspann steht. Und zwar Hans Zimmer, den wir ja von sehr, sehr großen Kinoprojekten, sehr, sehr großen internationalen Produktionen wie Dune beispielsweise und zuletzt auch Formel 1 kennen, der ganz, ganz tolle Sachen gemacht hat und jetzt eine deutsche Fernsehserie produziert hat. Und für mich stand so ein bisschen die Frage im Raum, hätte ich das erkannt, wenn ich es nicht im Abspann gesehen hätte?
Das Frage. Ist so,
ob man die Leute dann tatsächlich an ihrer Handschrift irgendwie erkennt. Aber ich meine, wie geht dir das? Wie sehr hängt der Erfolg oder beziehungsweise dein Wohlwollen gegenüber einer Produktion tatsächlich auch von der musikalischen Unterlegung ab?
Das ist schon ein wichtiger Faktor. Also ich würde nicht sagen, dass jetzt mein Wohlwollen davon abhängt, aber man kriegt es, glaube ich, mal mit. Man weiß, glaube ich, gute Filmmusik ist dann zu schätzen, wenn man mal schlechte hört oder deplatzierte hört oder sagt, wo da passt jetzt die Musik nicht wirklich zu dem, was vermittelt werden soll oder zu den Bildern. Dann fällt es einem. Es ist ja, du bist ja großer Fußballfan, wissen wir ja alle. Das ist so ein bisschen wie ein Schiedsrichter. Es heißt so, im Fußball heißt es, die besten Schiedsrichter bemerkt man nicht. Und das bedeutet, dass eigentlich nur die Schlechten auffallen. Wenn ein Schiedsrichter seinen Job macht und einen guten Job macht, dann nimmst du ihn gar nicht wahr, weil das Spiel fließt halt. Aber wenn es dann irgendwie Diskussionen gibt, und so ist es ein bisschen bei Filmmusik für mich auch, dass ich die eigentlich erst dann bemerke, wenn irgendwas schiefgegangen ist.
Das stimmt. Und ich finde immer ganz bezeichnend, wenn du so Momente hast, wo die Musik mal ausgetauscht wird. Also wir hatten das damals vor langer Zeit an der Uni, da haben wir Pretty Woman in verschiedenen Variationen geschaut.
Wie hieß denn der Kurs, bitte?
Hier liebe Grüße an meinen Dozenten von damals, an den ich mich gerade auch nicht mehr erinnern kann, aber da haben wir Pretty Woman mit verschiedenen Filmmusiken unterlegt geschaut und das ist natürlich, wenn du das ganz schwungvoll und mit richtiger gute Laune Musik schaust, hat das natürlich eine ganz andere Wirkung, als wenn du diese Prostitutionsszene am Anfang hast mit richtig dramatischer, düsterer Musik. Also es ist halt auch schon genrebezeichnend so in dem Moment.
Auf jeden Fall. Und ich will auch nicht damit gesagt haben, dass das unwichtig ist. Dass es egal ist. Es spielt eine unheimlich große Rolle, aber dann erst im Nachhinein. Und ich glaub das umsehen, also ohne jetzt Pretty Woman mit dieser anderen Musik gesehen zu haben, dass das ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Und man darf ja auch nicht vergessen, die Komponistinnen und Komponisten sind die Letzten, die da Hand anlegen an diesen Film. Das heißt, alles ist schon im Kasten, ist abgedreht, die Effekte sind meistens schon drin. Und dann kommt der Komponist und kann es nochmal richtig verkacken. Oder halt nochmal auf ein anderes Level heben. Aber das ist schon eine Menge Druck dabei.
Ja, das stimmt. Und ich bin auch so ein Typ, ich höre auch Filmmusik im Nachgang. Also tatsächlich ohne, dass die Sachen wirklich irgendwie Songs sind oder sowas, sondern wirklich nur musikalische
Den Score.
Unterlegungen. Genau, wenn das richtig, richtig gut ist, dann sitze ich auch schon mal im Auto und höre einfach nur diesen Score und lass mich da so berieseln. Das ist auch kein schönes Wort, aber lass mich da so reinfallen irgendwie. Ich finde das super.
Ja, weil man halt auch die Bilder wieder vor Augen hat,
Ja.
ne? Das ist schon eine ganz besondere Kraft.
Entscheidender Faktor, ob ihr die Bilder von den heutigen Produktionen dann auch wieder vor Augen habt. Wenn ihr die Musik hört, werden wir nie erfahren. Wahrscheinlich nicht, es sei denn, ihr kommentiert es bei Instagram. Or you can stream unterstrich Podcast, das nur am Rande. Aber Micha verrät euch natürlich jetzt heute wie immer, was wir alles an tollen Sachen auch wieder mit dabei haben.
Wir haben dabei Schwarzes Gold, das ist ein Historiendrama als in Serienform in der ARD Mediathek und da haben wir den schon angesprochenen Hans Zimmer dann auch dabei, über den wir dann sprechen werden. Wir haben Goodbye June und das war der von dir halbe Weihnachtsfilm, würde ich mal sagen. Also er spielt zu Weihnachten, aber ist dann vielleicht doch ein bisschen schwere Kost für Weihnachten. Also ein Familiendrama, das bei Netflix startet. Und wir haben Amadeus Musik-Biopic-Serie bei Wow. Und wir haben als unser Interview haben wir Miss Sophie. Das ist dieses Dinner for One Prequel, was bei Prime Video startet. Und da haben wir mit den Hauptdarstellern Kostja Ullmann und Alicia von Rittberg gesprochen. In der letzten regulären Folge von All You Can Stream, wir hatten ja eine Special-Folge, wo wir über Wake Up Dead Man gesprochen haben mit dem Synchronsprecher Dietmar Wunder. Aber in der letzten regulären Folge, sprich Anfang Dezember, hatten wir unter anderem The Abandons gehabt, eine US-Western-Serie. Die spielte im Nordosten der USA, also so diese Washington, Oregon, Wyoming, Montana. Wir haben jetzt eine Western-Serie, die spielt in der Lüneburger Heide. Das ist ja schon mal ein bisschen was anderes. Die Rede ist von Schwarzes Gold, ARD Mediathek, ab 22.12. Sechs Teile hat das Ganze. Melanie,
Ja.
Lüneburger Heide klingt jetzt erstmal nicht besonders abenteuerlich. Kannst du uns trotzdem mal verraten, worum geht's in Schwarzes Gold und in welchem Jahr befinden wir uns eigentlich?
Ich finde auch Lüneburger Heide klingt auf den ersten, wenn man es das erste Mal hört, so für Western-Fans echt abtörend. Also ich weiß nicht, ob die Leute sich da so reinversetzen können, aber ja,
Es
es
klingt ja auch so ein
spielt.
bisschen nach Bad Segeberg. Also man ist, ich bin da gedanklich ganz schnell bei Karl-May-Festspielen. Oh, aber
Die sind
damit hat es
toll.
ein. Das, die,
Das nur am
natürlich sind die
Rande.
toll. Natürlich sind die toll. Aber ja, also es gibt erstmal so eine Fallhöhe, wenn man das Wort Western hört und dann Lüneburger Heide. Aber klär uns mal auf.
Genau, es geht rund um den Ölboom, rund um die vorletzte Jahrhundertwende. Und wir befinden uns eben im Norden Niedersachsens in der Lüneburger Heide. Und im Fokus steht eine junge Bauernstochter, Johanna, die so ein bisschen zu strugglen hat, weil ihre Familie ist relativ arm und sie sind halt im Besitz eines Waldgrundstückes. Und ja, anliegende reichere Familien sind halt der Meinung, dass man dort entsprechend Öl abbauen könnte. Und sie ist dann gezwungen, mehr oder weniger diesen Wald möglicherweise zu verkaufen. Das steht eben zur Debatte. Und da geht es dann ganz viel um Machtspiele, um Verrat, um Ungerechtigkeit, um Gier natürlich auch zu der Zeit, weil ganz, ganz viele Leute von diesem Ölboom eben entsprechend auch profitieren wollen.
Du hast das so gerade gesagt, als ob das eine Selbstverständlichkeit wäre. Es geht um den Ölboom in der Lüneburger Heide. War jetzt knapp vor meiner Zeit. Ist das historisch verbrieft? Gab es das wirklich? Gibt es Erdöl oder gab es Erdöl da?
Ja, also das ist historisch verbrieft, ja, beziehungsweise sie versuchen natürlich das Ganze fiktiv eben aufzurollen, ne? Also das ist jetzt schön, dass man diesen Western entsprechend in die heutige Zeit oder in Deutschland spielen lassen kann. Ob das jetzt in dem Ausmaß tatsächlich alles so stattgefunden hat, weiß ich nicht. Aber ja, also so grobe Fakten kannst du tatsächlich da entsprechend historisch verorten, ja.
Wer ist dabei, um uns mal so ein Bild zu machen? Weil deutsche Western-Serie ist ja erstmal ein Genre, was abseits von Bully ja ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Also wer reitet da durch die Prärie Norddeutschlands?
Ja, und Bully hat sich dem Ganzen ja auch auf eine ganz andere Weise angenähert. Ne? Also
Ist
der
das so?
Comedy-Faktor ist jetzt hier eher gering, um es mal so vorsichtig
Es ist aber
auszudrücken.
lustig, ne, dass man beim Thema Western in Deutschland eben, dass das so belegt ist durch diese Manitou-Filme, dass man erstmal über diese Brücke rüber muss, um sich
Ja,
was
und
anderes
jetzt ja auch noch
vorzustellen.
mal ganz frisch belegt. Ne? Das kommt ja auch dazu, dass es jetzt halt durch den neuen Film eben noch mal in allen Köpfen irgendwie noch mal präsent ist.
Frage mich, ob die schwarzen Goldmacher, ob denen so recht war, dass jetzt irgendwie 20 Jahre haben sie vor Bully Ruhe gehabt, aber dass jetzt ausgerechnet im gleichen Jahr das auch noch kommt, ist das eher ein Nachteil oder ein Vorteil?
Ich glaube, es ist völlig egal. Ehrlich gesagt, also es ist, ich glaube, eher bei Produktionen wie Amadeus, wo wir ja später noch drüber reden, es ist nicht so ideal, wenn man noch parallel eine Mozart-Mozart-Serie am Laufen hat.
Ja.
Aber ich glaube, in dem Fall ist es jetzt tatsächlich relativ egal. Was war deine Frage? Ich habe das Gefühl, ich wollte irgendwas sagen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was du
Ich
gefragt
hatte
hast.
keine Frage. Ich hatte keine Frage. Wir sind eigentlich schon durch. Nein, wer mitspielt, wollte ich
Ah
wissen. Bevor
ja,
ich
stimmt.
dich rüde unterbrochen habe, die
Stimmt,
das
stimmt,
sonst
stimmt.
gar nicht meine Art ist.
Also dabei ist in der Hauptrolle der Johanna Harriet Herbig-Matten, die wir natürlich vor nicht allzu langer Zeit, Achtung, hier auch zu Gast hatten im Interview, die Hauptdarstellerin von Maxton Hall, deshalb gerade in aller Munde sehr, sehr präsent. Und ich glaube, dass da auch viele Fans von ihr jetzt entsprechend dann auch Schwarzes Gold schauen werden aus diesem Grund. Ihre Mutter wird gespielt von Jessica Schwarz, die unter anderem zum Beispiel
Die
das
hier auch schon zu Gast
perfekte
hatten.
Geheimnis gemacht. Ja, die hatten wir auch schon zu Gast, das ist wahr. Ehrlich gesagt weiß ich gerade gar nicht, zu welchem Projekt, aber.
Zu dieser Kreuzfahrtgeschichte, dieses Flüchtlingsdrama, wo sie, ich glaube, erste Offizierin eines Kreuzfahrtschiffes ist, was gezwungen ist, ein gekentertes, die Besatzung oder die Menschen eines gekenterten Flüchtlingsschiffes an Bord zu nehmen.
Stimmt. Und ich weiß, es war ein sehr spannendes, auch politisches Interview. Also zumindest mit angehaucht auf jeden Fall.
Es war hochpolitisch, wie immer bei mir.
genau, die ist mit dabei. Wir haben Tom Blaschier mit dabei als Bösewicht.
Den wir
Natürlich,
auch schon im
wir auch.
Interview hatten, ist ja völlig
Wir
verrückt.
feiern uns jetzt hier gerade sehr selbst.
Bei Stranger Things hatten wir den schon da.
Ja.
Also man könnte meinen, beim Casting haben die sich unsere Folgen genommen, haben geguckt, wer war schon da.
Wen wir nicht dabei hatten, ist Aaron Hillmer. Der
Noch
spielt auch mit. Der
nicht.
spielt so das anfängliche Love Interest von Harriet Herbig-Matten. Was insofern witzig ist, weil der zum Beispiel dabei war in Das schönste Mädchen der Welt, wo er damals an der Seite von, Achtung, Damian Hardung gespielt hat. Der Kreis schließt sich.
Das kann kein Zufall mehr sein. Das schönste Mädchen der Welt, war das diese Teenie-Klassengeschichte mit dem, diese Cyrano von Bergerac-Geschichte mit dem,
Du,
oder?
das weiß
Weißt
ich
du, worum
jetzt
es geht?
gerade nicht mehr. Ich habe den auch nicht gesehen.
Ja.
Der war mit Luna Wedler in der Hauptrolle.
Hm,
Ja,
okay.
das weiß ich noch. Aber ist auch schon ein paar Jahre her, ehrlich
Ja,
gesagt.
ich weiß. Lass uns über Schwarzes Gold sprechen. Also, du und ich, wir hatten ja diese Western-Vergleiche und unsere Kollegin Melanie Kreuz, die ja auch mit dem, hatte ja auch das Thema sich drum gekümmert für unsere Hefte. Western liegt auf der Hand. Wie sehr wird das forciert durch die Produktion oder ist das einfach eine Sache, die dann auch von den Medien gemacht wird, von denen spielt ungefähr zu der Zeit und es gibt Pferde? Also, kann man guten Gewissens sagen, dass das eine Western-Serie ist?
Ja, ich finde schon. Also das hat so ganz, ganz viele Aspekte, die halt auch in einem klassischen Western irgendwie mit dabei sind. Wenn wir es jetzt mit The Abandons vergleichen, da waren es ja auch diese beiden verfeindeten Familien. Wir haben hier auch diese Fronten an Familien, die eben miteinander oder gegeneinander interagieren, alle im Hinblick auf diesen Ölboom, der da eben stattfindet und da wirklich dann auch zu Rivalen werden. Dann haben wir diese Kulisse, diese wirklich dreckige Kulisse. Also es haben auch die Darsteller in Interviews gesagt, dass alles halt wahnsinnig dreckig war und sie froh waren, wenn sie abends irgendwie ihre Dusche mal wieder sehen konnten. Dann hast du diese Landschaften, wo du wirklich die Pferde durchgaloppieren hast und so weiter und so fort. Und das ganze raue Ambiente geht da natürlich auch mit einher. Also ich finde, das hat schon viele Aspekte, die halt auch einen Western ausmachen. Und ich finde, da kann man guten Gewissens dann auch tatsächlich Western-Serie drüber schreiben, ja.
Kann denn der Look mithalten? Weil es ja auch aufwendiger ist, so eine Serie zu produzieren, als jetzt was ganz Zeitgenössisches, was in der Kleinstadt, der heutigen Zeit spielt.
Ja, man würde meinen, ne, bei Lüneburger Heide, dass das nicht unbedingt mithalten kann. Gedreht wurde ja unter anderem rund um Schneverdingen, was ich zumindest durch die Autobahnvorbeifahrten ganz, ganz oft zumindest sehe. Und ich finde ehrlich gesagt, das haben sie schon sehr, sehr schön dargestellt. Also wenn du wirklich rein auf die Optik gehst, wirklich diese dreckige Landschaft, diese Weite auch in der Landschaft, die du da hast und gleichzeitig diese Charaktere, die halt total runtergerockt aussehen und auch wirklich damit zu kämpfen haben, wie die Lage da vor Ort ist, im Sinne von, sie haben kein Geld, sie müssen wirklich ums Überleben kämpfen. Also der Look geht da schon einher mit Western-Serien, wie wir sie von anderer Stelle kennen.
Hans Zimmer, hast du ja schon erwähnt, ist Komponist. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass der, ich glaube, mehrfache Oscar-Preisträger mittlerweile schon die Musik für eine ARD-Mediathekenserie macht. Kannst du erklären, wie es dazu kam?
Wie es dazu kam, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke mal, sie haben ihn angefragt und sie sind wahrscheinlich auch sehr, sehr stolz drauf, dass Hans Zimmer da wirklich seinen Stempel drauf gesetzt hat. Ich muss sagen, ich habe es halt erst am Ende gesehen, dass er da mit dabei ist. Beziehungsweise dann auch in Gesprächen mit der geschätzten Kollegin Melanie, die ja auch schon öfter hier zu Gast war.
Schöne Grüße.
Schöne Grüße. Und ich muss sagen, es ist halt eine ARD-Mediathekenserie und Hans Zimmer ist halt Hollywood-Komponist. Das ist, also du kannst davon ausgehen, dass diese Serie halt musikalisch wirklich sehr, sehr viel hat. Teilweise ein bisschen zu viel hat für meinen Geschmack. Also es ist wirklich sehr, sehr intensiv, was da auf akustischer Ebene eben eingespielt wird und wirkt dadurch tatsächlich teilweise dann auch ein bisschen überfrachtet.
Und mal abseits der Musik, wie hat dir die Serie sonst gefallen?
Ich war sehr, sehr neugierig. Ich hatte sehr, sehr viel Lust auf diese Produktion und ich bin in optischer Hinsicht, wie eben schon gesagt wurde, auch nicht enttäuscht worden. Also das macht einfach Spaß, sich in diese Welt reinfallen zu lassen. Man muss aber einschränken, dass natürlich so gewisse Schemata auch in dieser Serie präsent sind. Also wenn du wirklich so Klischees hast mit Liebesgeschichten zwischen diesen einzelnen Familien, wie wir es jetzt zum Beispiel ja auch bei anderen Produktionen hatten, wo du wirklich sagst, da verlieben sich dann eben zwei Leute. Ich möchte jetzt keine Beispiele nennen, weil ich gerade dachte, vielleicht spoilere ich dann. Das wirkt dann schon so ein bisschen schemahaft und da hangeln sie sich dann schon an gewissen Strängen lang, die man halt in der Form schon mal gesehen hat. Also ich finde, es ist ein gelungener Versuch, aber an der einen oder anderen Stelle hätte man da schon noch ein bisschen anders rangehen können, sagen wir mal so.
Ob ihr das genauso seht, könnt ihr selber rausfinden. Ab 22.12. in der ARD Mediathek, da startet nämlich Schwarzes Gold.
The same procedure as every year, James. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der diesen Spruch nicht kennt. Also ich für meinen Teil kann sagen, dass mich das durch viele, viele, viele Silvester meiner Kindheit begleitet hat. Es ist so der Leitspruch von dem Sketch Dinner for One. Micha, jetzt gibt es eine Serie, die sich mit der Vorgeschichte beschäftigt. Und die Vorgeschichte insofern, als dass wir diesen Butler James haben, der ja die ganze Zeit die verstorbenen Freunde von Miss Sophie bekellnert. Die lernen wir jetzt kennen in Miss Sophie. Ab dem 22.12. bei Prime Video verfügbar. Es sind 6 Folgen. Ich habe es jetzt schon sehr intensiv angeteasert. Magst du einmal sagen, um was geht es denn in der Serie?
Es geht um Sophie und um James. Also am Anfang geht es vor allen Dingen um Sophie. Das Ganze spielt im England so rund um das Jahr 1920. Und Miss Sophie ist eine junge Adlige und die ist in so einer finanziellen Notlage. Ne? Also alles droht ihr, die ganze Familien, Vermögen ist weg und sie hat nur noch das Schloss und jetzt versucht sie zu heiraten, eine gute Partie zu finden und lädt 5 gut situierte Kandidaten auf ihr Schloss ein. Doch bevor sie überhaupt eine Entscheidung treffen kann, für wen sie dann erwählt, wird einer der Anwesenden ermordet. Und jetzt versucht sie, den Mörder zu finden. Und das tut sie gemeinsam mit Butler James, ein junger Butler, mit dem sie aber eine gemeinsame Geschichte, sagen wir es mal so, verbindet.
Also das Ganze wird quasi zum Krimi jetzt, wenn wir das, also ist das ein Krimi oder ist es eher komödiantisch angehaucht?
Beides. Also am Anfang ist es wirklich eher so, ja, komödiantisch kann man schon sagen. Ist jetzt keine, ich würde es jetzt nicht als reine Comedy bezeichnen, aber hat immer wieder auf alle Fälle humoristische Momente. Und dann wird es halt wirklich diese Murder-Mystery-Geschichte, dass sie gucken, okay, wer war das?
Das Ganze ist um Murder-Mystery. Schön.
Ja, da war doch was.
Das Ganze ist ein Klassiker. Man kann es nicht anders sagen. Es ist ein absoluter Klassiker. Da frage ich mich, wenn man so eine Produktion macht, wie nähert man sich dem mit dem entsprechenden Respekt auch an, ohne dieses Produkt zu beschmutzen in irgendeiner Form? Also es ist harte Worte, aber ja, es ist so.
Ich glaube, du musst dich erstmal so ein bisschen frei machen und dir überlegen, was wollen wir eigentlich erzählen? Klar, das ist eine, so in der Branchensprache ist es eine starke IP, also Intellectual Property, dass du sagst, das ist eine Marke, wo du eine eingebaute Fangemeinde schon mal interessiert hast auf alle Fälle. Also jeder, der Dinner for One kennt und schätzt, wird da jetzt erstmal aufmerksamer hinschauen. Und dann musst du überlegen, ja, wie sehr bleibe ich auch an diesem Original? Und da sind sie schon relativ weit weggegangen, weil du kannst jetzt aus einem Sketch, der ein paar Minuten dauert, kannst du halt keine Serie machen, indem du, und es hat auch der Co-Creator Tommy Walsh, der zuletzt auch Faking Hitler für RTL Plus gemacht hat, hat auch gesagt, wir können jetzt nicht die ganze Zeit Leute über so einen Bärenkopf stolpern lassen und ständig besoffen sein und um so einen Tisch rumsitzen lassen. Ne? Also die haben sich dann schon überlegt, okay, was für eine Geschichte kann man erzählen und sind darauf gekommen, dass sie diese Herren, die dann immer von James, wie du schon sagtest, gespielt werden, dass die ja alle mal gelebt haben müssen und sich dann irgendwie zusammengereimt haben, wie könnte da diese Geschichte zwischen Sophie auf der einen Seite und den Männern auf der anderen Seite ausgesehen haben und welche Rolle spielt eigentlich Butler James dabei?
Also was ich mich frage, ist so ein bisschen, ob was die Zielgruppe ist, weil ich habe so den Eindruck, dass das auch so eine Generationsfrage ist. Also klar, ich habe das auch ganz lange geguckt, aber ich habe das Gefühl, dass das so in der Generation meiner Großeltern noch viel, viel größer gewesen ist und gar nicht mehr so in der jungen Zielgruppe heute präsent. Ob das ja was ist, was die sich tatsächlich auch bei der Produktion gefragt haben, weil Prime Video ist ja durchaus was, was jetzt auch jüngere Menschen irgendwie ins Boot holen möchte.
Ja, aber dafür gibt es ja andere Formate bei Prime Video. Ne? Wir hatten vorhin über Maxton Hall gesprochen. Ich glaube, da hast du dann die ganz Jungen dabei. Ist ja nicht so, dass du als Streamer, der natürlich auch ein junges Publikum anspricht, dann nur Young Adult Serien machst. Ich gebe dir recht, das ist eine Sache, die wahrscheinlich schwächer wird und vor 20 Jahren noch mal größer war als Hype, weil das ist ja eine Sache, also ich kenne niemanden, der auch wenn es wahrscheinlich die Möglichkeit gibt, der Silvester im Laufe des Tages das Ding streamt, sondern das wird halt durch die dritten Programme der Region, der ARD halt, wird das rumgereicht. Da setzt sich dann jemand aufs Moped und bringt diese Kassette dann vom NDR zum WDR. So stelle ich mir das vor. Und dann kommt halt eine halbe Stunde später, kommt dann aus Köln Dinner for One. Nee, aber es streamt halt keiner. Und wenn man halt mit dem linearen Fernsehen aufgewachsen ist, ne, dann ist es natürlich stärker verwurzelt als Leute, die gewohnt sind, alles on demand zu schauen, wann sie wollen.
Wo wurde das Ganze denn jetzt gedreht? Weil ich denke mal, es ist okay, es ist britisch, aber es ist natürlich nicht britisch jetzt im Hinblick darauf, wo es jetzt stattgefunden hat.
Das wurde in Mecklenburg-Vorpommern gedreht, teilweise auch in Berlin oder im Umkreis von Berlin. Und ja, hat aber trotzdem diesen britischen Look. Das haben sie da wirklich ganz gut eingefangen, dass du dich auf so einem Schloss wehnst und das alles so ein bisschen so diesen Downton Abbey-Touch hat.
Du hast mit Alicia von Rittberg oder Alicia Rittberg, Entschuldigung, ich lasse das von natürlich weg, und Kostja Ullmann gesprochen, die wir, Achtung, jetzt muss ich natürlich auch nochmal sagen, alle beide auch schon mal im Podcast hatten.
Ist das so?
Ja, ich habe mit ihr gesprochen, du hast mit ihm gesprochen, wo ich damals sehr, sehr neidisch war, weil Kostja Ullmann einen meiner absoluten Lieblingsfilme zu Teenie-Zeiten gemacht hat, Groupies bleiben nicht zum Frühstück. Den musste ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal ein.
Ja, genialer Titel, finde ich wirklich schön. Groupies bleiben nicht zum Frühstück, ja.
Worüber hast du denn mit den beiden gesprochen?
Mich hat mal interessiert, wie das eigentlich ist, sich so einem legendären Sketch zu nähern. Weil klar, das ist jetzt, das eine war ein Sketch und das andere ist jetzt eine Krimi-Komödie, könnte man im weitesten Sinne machen, aber mit ganz, ganz vielen modernen Anspielungen. Also das ist auch vielleicht nochmal wichtig für Leute, die jetzt mit dem Gedanken spielen, sich Miss Sophie anzuschauen, ne? Du hast viele moderne Sachen, die da eingebettet wurden. Also es ist fast schon so eine Mischung aus, du hast zum Beispiel, geht es auch um Daydrinking, es geht ums Swipen auf der Single-Suche. Also da gibt es jetzt keine elektronischen Geräte und keine Partnerbörsen, ne? Aber es wird immer wieder so Bezug genommen. Es geht um toxische Männlichkeit. Es geht auch, und es war auch eine meiner ersten Assoziationen, hat so sehr viel von der Bachelorette. Wenn die da diese Typen einlädt, das nimmt bewusst Bezug auf diese Casting-Formate. Ne? Also insofern ist das so eine Mischung aus Bridgerton, aus Bachelorette und Knives Out trifft Downton Abbey. Also, aber über allem schwebt halt dieses Original, dieser Sketch. Und da habe ich mich gefragt und sie dann auch gefragt, ne, wie sehr müssen sie sich da eigentlich an den Vorlagen orientieren von diesen beiden Schauspielern, die da schon in ihren 80ern waren. Und ja, das fand ich ganz spannend, wie sie darauf geantwortet haben. Ob man vielleicht auch dann lieber zweimal zögert, bevor man sagt, man macht bei so einem Prequel zu einem TV-Kultformat mit, wo man natürlich auch auf die Nase fliegen kann.
Dann hören wir jetzt mal rein in dein Interview mit Alicia Rittberg und Kostja Ullmann.
Meine heutigen Gäste spielen die Hauptrolle in Miss Sophie, der Prequel-Serie zum legendären Silvester-Sketch Dinner for One. Herzlich willkommen bei Eulken Stream, Alicia von Rittberg und Kostja Ullmann.
Hallo.
Hi.
Ich habe gehört, dass ihr beide ja schon, wie glaube ich viele Kinder, auch schon Dinner for One geschaut habt und das halt wahrgenommen hat, dass das so ein Silvester-Klassiker ist. Und ihr wart ja auch beide schon sehr, sehr früh vor der Kamera. Könnt ihr euch erinnern, ob ihr auch mal Szenen nachgespielt habt? Also dieses Slapstick spricht ja auch Kinder an. Also gerade Stichwort Stolpern über einen Teppich oder über einen Bärenkopf. Habt ihr da irgendwelche Erinnerungen?
Ja, also ich bin guilty. Ich habe auf jeden Fall mal versucht, aber nicht das Stolpern tatsächlich, sondern das Besoffenspielen. Das fand ich so witzig. Dieses so nach hinten lehnen. Ich mache es jetzt auch noch mal kurz, aber so, dass
Alle
ich
Hörer.
sich so an den Tisch ranlehnen und dann so ausholen und mit der Flasche so dreimal und dann so reinschießen ins Glas, konnte ich mich bepissen. Also das habe ich auf jeden Fall mehrmals versucht. Nicht, dass ich es hinbekommen habe, aber so.
Aber keine schlimmeren Unfälle passiert.
Nee, zum Glück nicht.
Kostja, bei dir?
Ja, also ich war schon immer so der Klassenclown zu Hause. Ich erinnere mich aber nicht, ob ich jetzt explizit diesen Sketch irgendwie nachgespielt habe. Das kann ich wirklich nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass es auch große Tradition bei uns war, dass wir uns das wirklich jedes Jahr mal angeguckt haben. Meine Mutter ist ja in England aufgewachsen. Das heißt, wir sind dem britischen Moor eh sehr nahe immer gewesen. Dann lebe ich auch noch in Hamburg. Das heißt, der NDR hat das ja alles dann quasi uraufgeführt damals. Deswegen war es eigentlich klar, dass wir das jedes Jahr aufs Neue irgendwie gucken. Also bestimmt habe ich das auch nachgespielt und bin gestolpert, aber leider. Oder vielleicht auch besser so, dass ich keine Erinnerung mehr dazu habe.
Aber es muss ja echt komisch sein, dann wirklich dann in diese Rollen zu schlüpfen, auch wenn es ein ganz anderes Genre ist. Aber jetzt spielt ihr Miss Sophie und Butler James. Wie würdet ihr denn eure Rollen beschreiben?
Boah.
Liebe ich die Frage, mache ich so erst.
Also, ja, so schwierig. Es ist, also,
So
ich glaube
schwer, ne?
gerade, nicht, ich glaube, man kann, also, vielleicht kann man sagen, so, es ist halt super schwierig erstmal, weil man hat natürlich diese Figur, die wir alle so gut kennen. Ne? Also wir haben ja alle irgendwie eine Sophie und auch James irgendwie über viele Jahre immer zu Silvester uns irgendwie angeguckt. Aber grundsätzlich wissen wir ja gar nicht so viel über die. Ja? Und dann zu sehen, hey, da ist ja noch eine ganze Geschichte dahinter. Bei James, jemand, der da irgendwie auch seine eigene Geschichte erzählt, der auch Gefühle hat, der verliebt ist, der mit sich selbst zu kämpfen hat, der da vielleicht auch in so einer einem gewissen ja, im Korsett irgendwie auch drin ist, weil er natürlich als Butler, er ist in einer Butler-Familie aufgewachsen. Selbst sein Vater war Butler, gespielt von großartigen Uli Nöten und so. Und das ist natürlich dann einfach so etwas, was er alles so mitbekommt, ja. Und wo er so Schwierigkeiten hat, auszubrechen. Und trotzdem will er auch so diese Freiheit genießen, mit einer gewissen Frau, die vielleicht hier auch in der Runde ist. Und das wird ihm nicht ganz so einfach gemacht. Deswegen gibt es auch viele Kämpfe und ja, viele Dinge, mit denen er so ja, zu tun hat, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, dass Miss Sophie in einem ähnlichen Korsett aufgewachsen ist. Also same, same, but different. Also auch sehr anders natürlich, auf der anderen Seite da ist und aufgewachsen ist mit hohen Erwartungshaltungen, wie sie als Frau zu funktionieren hat, was sie für ein Leben zu führen hat und auch was für einen Partner sie haben soll. Da sind einfach klare Vorstellungen zu da. Und dann wird da draus aber eine Frau, die einen großen Schalk im Nacken hat und sehr, sehr stark ist und da trotzdem ihr komplett ihr eigenes Ding macht und sich eben nicht unterbuttern lässt. Und ich finde, diese Figur siehst du schon da auch in dem Sketch am Tisch sitzen. Also das ist eine 90-jährige, super, ja, frech und jung gebliebene Frau, die da sitzt. Die auf der einen Seite genau das bedient, was man von ihr erwartet, wie sie da sitzt, und auf der anderen Seite aber da mit dem Butler eben so, ja, ein Spiel spielt, so, also von beiden Seiten aus. Und das fand ich eine sehr, sehr selbstbewusste, starke Frau. So.
Ihr erarbeitet euch ja die Rolle dann über das Drehbuch, aber es gibt ja nun mal diese Vorlage und es ist so ein Prequel, auch wie gesagt, in einem anderen Genre. Geht dann die Vorbereitung so weit, dass man sich dann auch die Schauspieler dieses Zwei-Personen-Stücks anschaut? Gibt es irgendwelche Eigenheiten, auch wenn die halt dann nochmal 60 Jahre älter sind oder es 60 Jahre später spielt, dass man da auf bestimmte Kleinigkeiten achtet?
Also ich glaube, dass wir bei diesem Projekt das Glück hatten, dass wir uns da sehr frei von gemacht haben. Also ich glaube, der Anspruch war nicht da wirklich eine Figur zu kopieren. Dann hätte man das wirklich in Schwarz-Weiß und auch im Zweifelsfall auf Englisch oder mit Akzent wenigstens machen müssen. Sondern wir haben wirklich gesagt, also das hat so einen Kultstatus. Ich glaube, da wollen wir gar nicht uns anmaßen zu sagen, wir machen genau das weiter, sondern wir fügen dem was hinzu, und entweder das ist was Zusätzliches, was einem Freude bereitet, oder eben nicht. Aber dieser Anspruch, eine Kopie herzustellen, war nie da. Und deshalb durften wir, glaube ich, da eine sehr viel Eigeninterpretation und eine moderne Version von den Figuren, die sehr aus Fleisch und Blut wirklich bestehen, erfinden. So. Für mich, ich weiß nicht, Kostja, ob du vielleicht.
Ich habe ihn eins zu eins kopiert. Das war mir ganz wichtig. Eigentlich auch Vorgabe von Regisseuren, aber okay, du hast immer schon anders. Nein, kann ich eins zu eins unterschreiben, weil das, was Alicia da gesagt hat, auf jeden Fall. Ich glaube, hätte auch keinen Sinn gemacht, was Freddy Frinton da gemacht hat, irgendwie versuchen zu imitieren. Das ist so eigen und das ist genau, was Alicia sagt, so ein Kult. Deswegen ist es total wichtig gewesen, da was Eigenes zu machen, eine eigene Sprache zu entwickeln, einen eigenen Look zu machen und eine ganz eigene Figur zu finden.
Die Worte Kult und Klassiker fielen ja schon. Das ist dann, glaube ich, auch nicht so einfach, oder? Ist das denn kein No-Brainer, wenn man das Angebot bekommt, oder? Dass man dann doch schon überlegt, ach, die Latte liegt schon sehr, sehr hoch.
Ja. Du wolltest gerade beginnen, skeptisch geguckt?
Nee, überhaupt nicht. Ja, ist erstmal gut.
Punkt.
Nein.
Ja, es ist auf jeden Fall natürlich schon eine Herausforderung, wenn man dieses Projekt angeboten bekommt, dann will man natürlich erstmal lesen, okay, wo geht die Reise eigentlich hin? Also was will man da eigentlich erzählen? Also es hat natürlich tausend Ansätze gegeben, diese Geschichte zu erzählen. Und ich finde es toll, dass wir irgendwie so ein bisschen auch genreübergreifend sind. Ja, dass wir irgendwie eine wunderschöne Liebesgeschichte erzählen, gleichzeitig aber auch eine Crime-Story haben und trotzdem an sich komödiantisch auch sind. Also wir bedienen uns in vielen Genres und funktionieren, und die Geschichte funktioniert auch wunderbar so zusammen. Ja, deswegen haben wir uns, und dadurch, was ja Lisa davor auch gesagt hat, wir haben jetzt ja auch komplett freigemacht von dem Sketch selber. Ja, dass wir irgendwie auch nicht irgendwas gerecht werden müssen, sondern dass wir als eigenes Projekt eigentlich dastehen. Und deswegen funktioniert das, glaube ich, auch wunderbar für Leute, die das Projekt Dinner for One gar nicht kennen. Ja, für die jüngere Generation, die damit eben nicht aufgewachsen sind, sondern auch die werden ja abgeholt. Also deswegen ist das wirklich was für jeder Mann und jede Frau.
Alicia, du hast einen adligen Namen, bist offiziell Gräfin. Ich weiß, dass du damit nicht hausieren gehst und das jetzt nicht in den Vordergrund stellst, aber es gibt bestimmt Leute, die glauben, du bist irgendwie zu Hause in diesem Ambiente der Serie, diese Luxusanwesen. Wie falsch liegen diese Leute mit dieser Annahme?
Also ich bin jeden Tag mit dem Pferd zum Set geritten. Beziehungsweise ich saß in der Kutsche hinten, Kostja ist
ich musste reiten,
saß auf dem Pferd.
Natürlich.
Und er hat mich aus meinem Schloss abgeholt. So war das.
Ja, aus Prenzlauer wäre viel zu weit weg.
ich bin in der Stadt groß geworden. Ich bin richtig Stadtkind und in München. Und war auf einer staatlichen Schule, habe Hip-Hop getanzt und gedreht. Das war meine Kindheit und mit meinen drei Brüdern gekäbbelt. Und so sah das bei mir aus.
Zumindest das passt ja dann irgendwie als Domptöse der Männer.
Auf jeden Fall, da habe ich mich sehr wohl gefühlt mit den Männern am Tisch.
Werdet ihr den Dinner for One dieses Jahr dann mit anderen Augen sehen? Jetzt, wo ihr Teil dieser Mythologie oder dieses Franchises seid?
Nee, also ich muss ehrlich sagen, für mich steht dieser Sketch so für sich. Vielleicht mit ein bisschen mehr Vorstellungskraft hinter den eigenen Figuren oder dass diese Bilder, die man sich sonst so ausgemalt hat, ein bisschen mehr Farbe annehmen. Ich glaube, dass man den Sketch, der immer auch so für sich stehen wird.
Ja, auf jeden Fall. Trotzdem, finde ich, hat das schon was mit einem gemacht, also mit mir zumindest gemacht. Aber schon im letzten Jahr, gar nicht nur dieses Jahr, weil wir es ja im letzten Jahr schon gedreht haben und plötzlich in der Figur dann irgendwie, die man gerade irgendwie abgedreht hat, dann irgendwie in die Weihnachtstage zu gehen und Silvester sich diesen Sketch wieder anzugucken, war schon irgendwie ein bisschen surreal in dem Moment. Und dieses Jahr freue ich mich einfach wahnsinnig irgendwie ab dem 22. mit der Familie gemeinsam. Ich bin bei meinen Nichten irgendwie und werde dann mit denen gemeinsam das irgendwie gucken können und über die Weihnachtstage und um dann aber auch wirklich auch Dinner for One am Ende auch noch zu schauen natürlich.
Also Grand Finale dann, ne?
Das ist eigentlich cool. Steigert sich langsam. Dann, du hast es gerade schon gesagt, ab dem 22. Dezember ist Miss Sophie zu sehen, 6 Folgen bei Prime Video. Alicia, Kostja, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke dir.
Danke dir.
Melanie?
Ja.
Wie gut, jetzt mal Hand aufs Herz, wie gut kanntest du dich vor einem halben Jahr mit dem Leben von Wolfgang Amadeus Mozart aus?
Ich stand mal vor seinem Geburtshaus.
In
Daran
Salzburg.
in Salzburg. Schön, dass du das sagst, sonst hätte ich das auch vergessen. Nein, in Salzburg tatsächlich, da stand ich mal vor. Ansonsten, ehrlicherweise, also klar, ich weiß, wer Wolfgang Amadeus Mozart ist, aber ich habe mich da jetzt noch nie übermäßig mit beschäftigt.
Musstest du aber, ne, in den letzten Wochen und Monaten, du bist jetzt eine richtige Mozart-Kennerin geworden, weil es ja mittlerweile zwei Serien gibt.
Ja, die sehr nah aneinander jetzt gestartet sind. Wir haben es anfangs schon mal gesagt. Ich weiß gar nicht, ob die sich da gerade so sehr einen Gefallen mitgetan haben, weil ganz viele Kritiken einfach eine Mischung aus beiden jetzt darstellen. Deshalb ist es ein bisschen meh, aber ja.
Ich habe gerade ein Interview gelesen mit dem Mozart-Produzenten, der gesagt hat, das war vielleicht auch so eine Schutzbehauptung, wo er meinte, auf die Frage, ob das jetzt eher ungünstig ist, dieser geringe zeitliche Abstand zwischen den beiden Produktionen, oder ob er sich eher bestätigt fühlt, eben den richtigen Stoff gewählt zu haben, was natürlich auch eine schöne Deutung ist.
Weißt du, was lustig daran ist? Es ist Andreas Gutzeit, ne? Der Produzent von Mozart Mozart. Ich hatte ihn vor ein paar Jahren im Interview zu Sissi, weil er auch die RTL-Produktion gemacht hat. Und ich habe ihm damals exakt die gleiche Frage gestellt, weil Netflix parallel ja an Die Kaiserin gearbeitet hat. Also schon da hatte er das Problem, dass zeitgleich eine ähnliche Produktion
Stimmt.
zu dem Thema gemacht worden ist.
Zumindest hat er das Wettrennen gewonnen. Ob er den Qualitätswettbewerb gewonnen hat, werden wir vielleicht später nochmal erörtern. Auf alle Fälle kam er zuerst raus. Jetzt kommt aber der Konkurrent oder die andere Serie, die sich mit Mozart beschäftigt. Und zwar Amadeus startet am 21.12. bei Wow, hat fünf Folgen das Ganze. Amadeus, wen haben wir denn da vor der Kamera als Mozart, als Musikregie, als Musikgenie?
Ich habe gerade auch überlegt, was will er mir sagen, aber ja. Also inhaltlich, wir haben ja Antonio Salieri auch schon kennengelernt in Mozart Mozart, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dass ihr das geschaut habt, weil es war ja mein Streaming-Tipp an euch, mehr oder weniger. Das ist der Hofkomponist zu der damaligen Zeit in Wien. Und ja, Mozart, also der junge Mozart, kommt an den Hof und möchte da gerne anfangen, möchte natürlich Geld verdienen und möchte sich von seinem Vater Leopold, der ihn so ein bisschen auch nicht richtig ernst nimmt, beziehungsweise auch nicht wertschätzt, loseisen und dann eben in Wien als Hofkomponist anfangen. Und Antonio Salieri, das ist so der große Rahmen der Geschichte, blickt zurück auf die Begegnung mit Wolfgang Amadeus Mozart, wie er ihn wahrgenommen hat und wie zwischen den beiden auch so eine gewisse Hassliebe oder auch Männerfeindschaft entstanden ist, zumindest von seiner Seite aus. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen.
Das klingt ja alles auch sehr nach dem Film von 1984. Also der Oscar-Gewinner Amadeus von Miloš Forman. Kannst du beurteilen, wie nah die wirklich dran sind an dem Film von damals?
Also, das Ganze, der Film basiert ja ursprünglich auf einem Bühnenstück aus dem Jahr 1979 von Peter Schäffer. Das war die Basis für diesen Film damals und ist jetzt mehr oder weniger auch die Basis für diese Serie. Also das Ganze ähnelt einander schon. Ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, dass ich anders als du den Film nicht gesehen habe. Achtfacher Preisträger ist das, glaube ich, ne? Der hat extrem viele Oscars gewonnen, war ich jetzt im Nachgang auch sehr überrascht. Aber bei allem, was ich jetzt gelesen habe und inwieweit ich mich informiert habe, ist das schon ähnlich nah aneinander erzählt, weil es halt beides die gleiche Grundlage hat, auf der es eben entsprechend basiert.
Dann ergänzen wir uns ja gut, weil ich habe die Serie jetzt noch nicht gesehen. Und im Film ist es ja auch so, dass die Geschichte Mozarts oder von Amadeus aus der Perspektive von Salieri erzählt wird. Wie sehr sind wir dieser Perspektive dann auch in der Serie verpflichtet? Weil dann kommt ja auch damit, dass man nicht genau weiß, wie zuverlässig ist eigentlich dieser Erzähler, dem man da zuhört.
Das stimmt. Also wir haben ihn auch als Erzähler mit dabei und du hörst ihn immer wieder aus dem Off, wie er Sachen eben kommentiert, aber nicht permanent. Und wir haben eben auch Szenen, wo wir halt nur mit Wolfgang Amadeus Mozart und seiner Frau beispielsweise unterwegs sind. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob das Ganze dann so durch Salieri letztendlich beurteilt wird, weil er wirklich nur in einzelnen Szenen eben anfängt zu kommentieren und dann eben seine Beziehung, die er selber eben zu Mozart hatte, die ja entsprechend auch von Neid geprägt ist, weil er selber feststellt, Mozart ist das Genie und er selber ist eher so, wie er sich selber sieht, Mittelmaß. Und je größer Mozart wird, desto kleiner fühlt er sich selber, weil er sich so an seine Unzulänglichkeiten irgendwie erinnert und feststellt, das, was der kann, kann ich eben nicht.
Ja, ein Musikgenie oder wie ich gerne sage, ein Musikregie. Im Film war das ja wirklich auch große Schauspielkino. Gab es ja auch eine Oscar für F. Murray Abraham. Wer spielt jetzt, da bin ich ja vorhin falsch abgebogen, wer spielt denn jetzt Salieri und wer spielt Mozart in der Serie?
Wir haben in der Hauptrolle des Mozart Will Sharp mit dabei. Da habe ich jetzt erstmal in die Biografie geguckt und er spielt in einem Film, mit dem ich sehr, sehr liebe, A Real Pain. Ich muss ehrlicherweise
Stimmt,
sagen,
ja.
ich habe mich erstmal nicht erinnert, weil sich dieser Film ja so auf die beiden Hauptfiguren fokussiert, aber er ist halt Teil der Reisegruppe. So, deshalb ging das mir nicht auf. Ich glaube, er ist der Reiseleiter, ne?
Genau, er ist der Reiseleiter, der immer versucht, dann ganz viele Fakten mit einzubauen und das geht dann auch manchmal nach hinten los und versucht das irgendwie, ja, nimmt so ein bisschen den Raum zum Atmen da. Ja,
toller
stimmt,
Film,
das
A
hat er
Real
auch gesagt,
Pain,
ja.
falls ihr den noch nicht gesehen habt, absolut lohnenswert. So, und an seiner Seite spielt Paul Bettany, den Salieri, den wir unter anderem kennen aus WandaVision, also aus dem Marvel-Universe, wo er eben entsprechend Vision gespielt hat.
Will Sharp auch, wer die vorletzte Staffel von White Lotus gesehen hat, die auf Sizilien spielte, da war er auch dabei, in diesen beiden Pärchen, die sich dann so an, ja, waren befreundet, aber haben sich auch immer bekriegt, hat mir auch sehr gut gefallen.
Man
Ja,
muss dazu sagen, vielleicht er ist ja ein japanisch-britischer Schauspieler und das ist natürlich was, womit sich diese Serie jetzt auch rühmt, weil sie dann versuchen, so in Bridgerton-Manier vielleicht auch ein bisschen so divers mehr oder weniger zu besetzen, weil natürlich Mozart in der Hinsicht keine Wurzeln vorzuweisen hat.
Ich habe es ja noch im Ohr, weil wir auch gerade über Mozart gesprochen haben, die ja eine andere Perspektive wählt und auch einen anderen Fokus setzt mit der Schwester von Amadeus, dass das auch von der Machart damals sehr modern erzählt wurde, teilweise auch mit zeitgenössischer Musik. Wie verhält sich jetzt Amadeus im Vergleich dazu?
Ja, also ich finde, dass das Ganze nicht ganz so modern angelegt wurde. Also es nähert sich eher der klassischen Musik an, die wir von Mozart halt tatsächlich kennen. Da geht Mozart halt einen absoluten abgedrehteren Weg und bringt das Ganze ja mit Techno-Tönen auch so ein bisschen zusammen. Das ist jetzt hier halt nicht der Fall. Also wir nähern uns wirklich diesem klassischen Mozart näher an, den wir auch natürlich als Rebell kennenlernen, den wir aber auch aus einer anderen Positionen kennenlernen und das fand ich sehr schön, nämlich aus der Position, dass er wirklich eine tiefe Liebe auch für seine Frau empfindet, die er dann heiratet, die dann auch ein Kind zusammenbekommen, ganz am Anfang der Serie und wo das Ganze wirklich so ein bisschen auch auf Augenhöhe erzählt wird, weil dieser Frau sehr viel Raum gegeben wird und sie dann entsprechend auch ja als starke Figur eingeführt wird.
Wenn ich dieses Jahr und in der Vorweihnachtszeit nur Zeit für eine Mozart-Serie habe, für welche sollte ich mich denn entscheiden?
Das ist gemein. Das ist eine richtig gemeine Frage,
was
die du mir
was
jetzt
willst du?
Stellst.
Feste Liebe, was soll ich sagen?
Ja, da hat man nicht so viel Zeit. Ich glaube, das ist einfach eine Frage dessen, aus welchem Blickwinkel du dich dem Ganzen annähern willst. Du bist jetzt Fan des Films. Das habe ich jetzt aus dem Ganzen mal so ein bisschen entnommen. Deshalb würde ich dir, glaube ich, empfehlen, das Ganze auf diese Serie zu beschränken, also auf Amadeus, dass du dich dem halt aus der Perspektive annäherst. Aber ich glaube, dass die andere Serie einfach was ist für Leute, die wirklich starke weibliche Charaktere sehen wollen. Einfach weil sie ja Anna Maria oder Maria Anna, ich verdrehe es immer, in den Fokus stellt und natürlich einfach eine ganz andere Perspektive entsprechend beleuchtet.
Ich dachte, du sagst jetzt, Micha, dir würde die andere Serie auch ganz gut tun.
Ja,
Mozart mal zuschauen.
das schließe ich jetzt nicht aus, aber nein.
Nein. Aber ist ganz interessant, weil also der Film ist ja wirklich so ein Meilenstein. Du hast schon gesagt, 8 Oscars, gilt als einer der besten Filme aller Zeiten. Da kann natürlich auch so eine Serie, die sich dem gleichen Thema widmet, natürlich auch total abstinken. Aber das war jetzt nicht dein Eindruck, ohne den Film gesehen zu haben.
Nee, das war nicht mein Eindruck. Ich glaube, das tut dem auch ganz gut, dass ich den Film nicht gesehen habe, weil ich glaube, ich gehe mit einer anderen Anforderung daran, ich gehe mit anderen Ansichten daran und ich bin halt auch eine neue Zielgruppe, die das Ganze bedient. Weil ich glaube tatsächlich, dass in meinem Alter gar nicht mehr so viele Leute den alten Film nochmal schauen werden, ohne dem Film zu nahe zu treten. Aber ich denke das einfach mal. Ich denke mal, dass die jetzt mit dieser Serie eine neue Generation an das Thema Amadeus ranführen und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch eine neue Generation für das Thema Wolfgang Amadeus Mozart begeistern kann.
Amadeus startet am 21.12. bei Wow.
Jodie Foster hat es bereits gemacht. Angelina Jolie hat es auch gemacht. Und hierzulande auch Caroline Herford. Ich rede von Regie, ich rede von Schauspielerinnen, die auf den Regiestuhl wechseln. Jetzt zieht Kate Winslet nach. Micha, wir sprechen über Goodbye June, eine neue Netflix-Produktion. Und du kannst jetzt einmal verraten, was ist denn das für ein Film, wo sie jetzt tatsächlich auch Regie geführt hat?
Es ist ein Film, der zur Weihnachtszeit spielt, das kann man auf alle Fälle schon mal sagen. Und spielt in England und es geht um vier Geschwister, die in der Adventszeit zusammenkommen müssen, weil ihre Mutter Krebs im Endstadium hat und im Sterben liegt und bereits im Krankenhaus ist, da auch nicht mehr raus möchte. Und diese vier Geschwister haben jetzt ein letztes großes Ziel für sich und für ihre Mutter, dass sie ein letztes gemeinsames, friedliches Weihnachtsfest zusammen verbringen können, was gar nicht so leicht ist, weil die Geschwister zum Teil untereinander zerstritten sind.
Es ist das Regiedebüt von Kate Winslet. Es ist aber auch ein Familienprojekt, um das darauf direkt am Anfang mal zu bringen. Magst du einmal sagen, inwieweit da jetzt tatsächlich ihre gesamte Familie, ist es nicht, aber zumindest inwieweit zumindest Familie involviert ist in die ganze Sache?
Ja, also sie führt Regie, das war ja auch, was sie sich lange vorgenommen hat und wurde halt immer aktiver hinter der Kamera, auch bei ihrem letzten Projekt, wo sie dann auch als Produzentin dabei war und auch diesen ganzen Stoff vorangebracht hat über Jahre. Und jetzt halt hier Regie und das Drehbuch stammt von Joe Anders und der ist der Sohn von Kate Winslet. Anfang 20 und hat das Skript geschrieben, was jetzt Kate Winslet verfilmt hat und sie spielt dann auch eine der Hauptrollen.
So ein bisschen auch in die Wiege gelegt in dem Fall, ne? Weil es ist ja nicht nur Kate Winslet, die da in der Familie tatsächlich Erfahrungen mit Schauspielerei hat, sondern er ist ja auch der Sohn, wenn mich nicht alles täuscht, korrigiere mich, von Sam Mendes, also von Regisseur Sam Mendes, wodurch du natürlich automatisch irgendwie
Sir,
in das Ganze auch...
Ich glaube sogar mittlerweile schon zum Sir geadelt, ja, tatsächlich. Okay, also da gute Gen oder gute Voraussetzungen, um da im Showgeschäft zu packen, aber natürlich auch ganz gute Startmöglichkeiten. Ne? Also wenn du von klein auf das so beobachten konntest, wie deine Eltern und gerade deine Mutter dann auch an Filmsets aktiv ist, kannst du, glaube ich, viel aufsaugen und hast, glaube ich, dann auch bessere Startmöglichkeiten als viele andere.
Ja, und bekommst da Gefühl dafür, wie die Branche funktioniert. Ja, hast du schon recht. Mhm. Also kennst vielleicht auch Leute, die dir entsprechend helfen können.
Aber ich stelle mir das auch nicht ganz so leicht vor, ne? Also als Regisseurin ist es ja dann auch deine Aufgabe. Also klar, du entscheidest dich für einen Stoff oder der Stoff, das Drehbuch wird an dich herangetragen. Dann ist es aber auch dann Aufgabe der Regie, dann auch nochmal harte Diskussionen teilweise zu führen mit dem Drehbuchautor. Ja, es ist schön, was da geschrieben ist, aber wie lässt sich das wirklich umsetzen, ne? Das stelle ich mir ganz spannend vor, bei einer Mutter-Sohn-Dynamik, da nochmal das professionelle Streiten, was vielleicht auch Teil ist, dann auch noch irgendwie familiär weiterzuführen. Also es, glaube ich, hat schon seine Herausforderung, wenn man dann so eng mit einem ganz engen Familienmitglied zusammenarbeiten muss oder darf.
Ich glaube, ich könnte das auch nicht. Ich glaube, da sind so automatisch, dass du private Sachen dann automatisch in die Arbeit mit reinnimmst. Und ich weiß nicht, ob das dem Ganzen so
zuträglich ist. Ich habe dir 10-mal gesagt, dass du den Satz umschreiben sollst. So, geh auf dein Zimmer. Ja, genau. Denk mal darüber nach, was du gerade gemacht hast.
Da liegt schon wieder was rum. Das gehört da nicht hin oder sowas.
Ja, genau, ja. Da liegt schon wieder so ein Satzteil rum.
Jetzt muss man natürlich sagen, dass auch noch andere Leute mit dabei sind. Das ist kein reines Familienprojekt. Magst du einmal sagen, das Ganze ist ja durchaus prominent besetzt, wen wir denn da ansonsten noch mit dabei haben?
Ja, also Kate Winslet spielt mit, also inszeniert sich auch selber. Dann haben wir dabei, als eine der Schwestern ist Toni Collette dabei. Wir haben Andrea Riseborough, die auch ja mit Kate Winslet bei The Regime, diese Wow- bzw. Sky-HBO-Serie, zuletzt auch vor der Kamera gemeinsam standen. Dann haben wir Timothy Spall als Vater und als Mutter, eben als sterbende Mutter, Helen Mirren.
Wir hatten schon mal das Thema Triggerwarnung am Anfang einer Folge und ich muss sagen, das klingt für mich jetzt wie ein Film, wo eine Triggerwarnung absolut angemessen wäre für Leute, die sich mit den Themen eben, also denen es schwerfällt, sich mit den Themen im Film zu beschäftigen. Würdest du sagen, dass es sehr, also wie hoch ist das Level an Dramatik bei der ganzen Sache? Wie gehen die damit um? Weil es gibt ja Filme, die versuchen, das Ganze ein bisschen leichter zu betrachten und es gibt Filme, die versuchen, das Ganze ein bisschen schwerer zu betrachten. Wo ordnet sich dieses Projekt da ein?
Also ich glaube, da würde ich dir widersprechen, weil der Film braucht keine Triggerwarnung.
Okay.
Weil da eigentlich nichts Überraschendes kommen kann. Also ich will jetzt das Ende nicht vorausnehmen, aber der Film heißt Goodbye June. Es geht um Abschied, ne? Wie lange dann noch bleibt, ist dann eine andere Sache. Und das ist jetzt kein Stoff oder kein Film, der versucht, das jetzt mit übermäßiger Comedy irgendwie abzumildern. Oder es geht um das Thema Sterben. Das muss jeder wissen, der sich das anschaut. Es geht aber genauso um Familie. Also wahrscheinlich sogar noch mal mehr um Familie. Aber dieser nahende Tod der Familienmutter ist halt der Anlass für Geschwister zusammenzukommen und dann vielleicht auch Konflikte miteinander auszutragen, die man schon sehr, sehr lange miteinander rumschleppt. Und das ist jetzt einfach nur der Katalysator dafür.
Das erinnert mich sehr an, ich glaube, das Projekt hieß Drei Töchter. Hieß es Drei Töchter? Ich bin mir nicht ganz sicher. Mit Elizabeth Olsen war aber auch ein Netflix-Film, der vor nicht allzu langer Zeit gekommen ist, wo auch drei Töchter am Sterbebett sich zusammengefunden haben und festgestellt haben, sie müssen irgendwie nochmal auf einem anderen Wege zueinander finden, als es bisher der Fall gewesen ist. Den hast du, glaube ich, auch betreut. Siehst du da auch die Parallelen? Oder?
Ich bin der Betreuer dieses Films, genau. Absolut. Also das war auch meine erste Assoziation, bevor ich jetzt den Film geschaut habe, dass man diese Konstellation auf alle Fälle kennt. Ne? Und so ein dramatisches Ereignis wie der nahende Tod ist dann halt eine Extremsituation, wo auch Leute, die sich normalerweise vielleicht ganz gut das Jahr über aus dem Weg gehen können oder über Jahre aus dem Weg gegangen sind, eben nicht mehr anders können. Die sind zusammen in einem Raum. Und da kommen dann wirklich Sachen zum Vorschein, denen man nicht mehr ausweichen kann, weil es eben um was Größeres geht als um die Egos der Beteiligten.
Wie hat es dir denn gefallen jetzt zum Abschluss? Der Film startet an Weihnachten am 24.12. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Film ist, den man sich am 24.12. auch angucken sollte, aber mit welchem Gefühl bist du da rausgegangen?
Ja, es ist schon eine seltsame Programmierung, finde ich auch. Also in der Adventszeit kann man das gut und gerne machen, zumal der Film, glaube ich, am 11. oder so anfängt. Und es hat dann so ein bisschen Kalenderblattcharakter, dass es dann halt immer weitergeht und jeder Tag wird noch erzählt. Es gibt auch eine Montage, wo dann ein Zeitsprung drin ist, aber ja, 24. hätte ich es auch nicht gemacht. Also es ist schon was gut getroffen ist, ist diese paradoxe Situation. Also du triffst dich und dann wartest du eigentlich gemeinsam, dass jemand stirbt. Jemand, den du liebst, dass er stirbt, weil du willst es natürlich nicht, aber du weißt, es wird nicht mehr lange gehen. Das finde ich erstmal eine gute Ausgangsvoraussetzung für so einen Film, weil du ertappst dich dabei, ja, welche Gedanken hast du denn da eigentlich dabei? Du willst natürlich nicht, dass der Mensch leidet, aber naja, also es ist nicht kitschig, es ist aber erwartbar und klar, diese Familienmitglieder nähern sich im Laufe des Filmes an. Einige Szenen funktionieren, der Film als Ganzes für mich nicht so sehr. Es ist vielleicht ein bisschen viel Personal, um allen gerecht zu werden. Weil du hast diese vier Geschwister, drei Frauen, ein Mann. Dann hast du nochmal den Vater, der natürlich eine ganz andere Beziehung zu der Frau hat. Und dann hast du die Mutter selbst. Und jedem jetzt eine Entwicklung zu geben im Laufe eines Spielfilms, ist echt ein bisschen viel gewollt. Und dann hast du halt auch als Abkürzung oder ja, so als Shortcut hast du halt diese Stereotypen, die man dann doch schon kennt. Ne? Die eine Schwester ist dann eher diese entrückte, esoterische Yoga-Lehrerin und die andere ist die erfolgreiche Businessfrau und das hat man alles schon mal gesehen, insbesondere jetzt in diesem Film, den du schon gerade genannt hattest. Und ja, die Konflikte bleiben leider oft an der Oberfläche. Aber, weil das Fest der Liebe ansteht, habe ich noch was Versöhnliches. Und zwar, ihr könnt euch natürlich diesen Film anschauen, der ist auch nicht schlecht, aber halt mit diesen Einschränkungen. Aber wenn ihr eine richtig coole Doku über Kate Winslet, über ihr Leben sehen wollt, in der ARD-Mediathek gibt es gerade noch entschieden, authentisch, eine Doku über sie, über ihr Leben, was ich richtig cool fand, weil sie ja auch super früh erfolgreich wurde, also schon vor Titanic durchgestartet ist und eine ganz tolle Persönlichkeit wird da beschrieben mit vielen O-Tönen von ihr, wie sie da einen Weg in Hollywood gegangen ist, der nicht selbstverständlich war. Also da packen wir auch nochmal in die Shownotes den Link zur ARD-Mediathek und ja, frohe Weihnachten.
Und Goodbye June ab dem 24.12. bei Netflix. Ich habe eingangs gesagt, es wird nicht wirklich weihnachtlich. Ich muss sagen, wenn ich jetzt mal Liste geführt hätte, wie oft wir das Thema Weihnachten erwähnt haben, ich glaube, es war doch das ein oder andere Mal.
Schon das ganze Jahr über gefühlt.
Ja, Micha, Weihnachtssongs sowieso schon im September, das haben wir ja mittlerweile gelernt.
Das stimmt.
Deshalb gehe ich davon aus, du bist auch schon in Weihnachtsstimmung. Bevor wir uns jetzt hier in die Weihnachtsferien verabschieden, muss ich natürlich die Frage stellen, wie ausgeprägt ist denn schon dein Fieber, beziehungsweise wie oft hast du Last Christmas dieses Jahr auch schon gehört?
Moment, du hast Weihnachtsferien? Aber habe ich die auch?
Ja, demnächst. Demnächst.
Demnächst. Naja. Aber wir machen ja keine Weihnachtspause, ne? Also wir sind dann wieder, stehen wieder auf der Matte mit der ersten Folge Anfang Januar, wie ihr es gewohnt seid. Wie oft habe ich Last Christmas gehört? Du wirst lachen, ich habe sogar Last Christmas dieses Jahr sogar schon gesungen.
Also Wahnsinn, du kannst singen.
Beim Karaoke. Ich kann nicht singen, aber das hält ja viele Leute nicht davon ab, das bei Karaoke zu machen. Aber es war eher so Notwehr, weil ich einspringen musste im Song, als mir das Mikro in die Hand gedrückt wurde und jemand anders abgesprungen ist. Und dann habe ich Last Christmas gesungen.
Du kannst auch gerne die Wahrheit sagen, du hast es eben aus der Hand gerissen, weil du es nicht.
Ja, genau, ich bin auf die Bühne gestürmt.
Abwarten konnte.
Jetzt kommt mein Solo. Ja, insofern, also musikalisch, filmisch gibt es noch Luft nach oben. Ich habe nur irgendwie einen halben Kevin allein zu Hause geguckt bisher. Da muss noch ein bisschen was kommen.
Ich setze auf Sissy an Weihnachten wieder. In berühmter Manier. Du weißt
es
ja.
Ist Sissy ein Weihnachtsfilm, Melanie?
Ich sage ja, weil er immer zur Weihnachtszeit ausgestrahlt wird. Das ist vielleicht nicht die Begründung dahinter, aber so werden Sachen bei mir zu Weihnachtsfilmen.
Also ich glaube, mehr als Sissy ist ja Stirb langsam ein Weihnachtsfilm.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Falls ihr nochmal in unsere alten Weihnachtsfolgen reinhören wollt, können wir hier nochmal damit verweisen. Letztes und vorletztes Jahr haben wir jeweils zu den Adventssonntagen oder zu den Adventswochenenden Weihnachtsfolgen produziert mit ganz vielen Tipps. Also falls ihr noch was braucht, hört rein. Wir freuen uns.
Ja, Tipps und Fun Facts zu den Filmen, zu den großen Klassikern. Von dem kleinen Lord bis zu Stirb langsam. Große Bandbreite.
So, jetzt wünschen wir euch aber natürlich erstmal schöne Feiertage. Genießt die Zeit, genießt die Ruhe, die damit hoffentlich auch ein bisschen einkehrt. Und wir hören uns natürlich im neuen Jahr wieder. Bis dahin macht's gut und natürlich wie immer viel Spaß beim Stream. Tschüss.
Frohes Fest und guten Rutsch.